SWR 2 Leben.
I feel have a strong moral obligation.
Wir sind Veteranen. Ich denke, wir haben eine große moralische Verpflichtung, das Töten zu stoppen. Und wir sind bereit, dafür unser Leben aufs Spiel zu setzen. Und das tun wir gerade. Zudem geben wir unsere Medaillen zurück. Danke, dass Sie alle hier sind.
George Mizell, im September 1986 auf den Stufen des Kapitols in Washington, D.C. Traumatisiert von seinen schrecklichen Kriegserlebnissen in Vietnam, ist er entsetzt, dass sein Land bereits wieder in einem Krieg steckt. Diesmal in Nicaragua. Aus Protest tritt George Mizell zusammen mit drei anderen Vietnamkriegsveteranen in einen Hungerstreik. 1,5 Monate dauert er und endet beinahe tödlich.
Und zu viert haben sie 47 Tage lang auf den Stufen des Kapitols gefastet und zunehmend mehr Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit durch die Medien bekommen. Und es gab über 500 dokumentierte Solidaritätsaktionen landesweit. Das heißt, diese Fastenaktion hat weite Kreise gezogen, um Nicaragua und die Situation dort in den Blickpunkt zu kriegen und einen militärischen Einmarsch zu verhindern.
In dieser Ausnahmesituation verlieben sich der Amerikaner George Mizell und die deutsche Rosemarie Höhn-Mizell ineinander. Schon in den Jahren davor ist sie in der Friedensbewegung aktiv.
Sie haben es geschafft. Die Kette steht.
Beim Friedensmarsch 1983.
Seit 12.40 Uhr steht die Kette aus Menschen. Quer durch Süddeutschland über 110 Kilometer. Die letzten 5 Minuten wollen wir schweigen.
Mit der Menschenkette von Stuttgart bis Neu-Ulm protestieren mehr als 300.000 Menschen gegen die Stationierung amerikanischer Atomwaffen in Deutschland. Mit dabei die 26-jährige Rosemarie Höhn.
Ich bin Flüchtlingskind. Meine Eltern sind kurz vor dem Bau der Berliner Mauer nach Süddeutschland gekommen, mit mir als Vierjährige, die dann in der schwäbischen Kleinstadt aufgewachsen ist und mit all dem, was es so mit sich gebracht hat, auch groß geworden ist. Und insofern habe ich, glaube ich, schon auch dieses Gefühl von, dass es dauern kann, bis man irgendwo Heimat findet, mit durch meine Kindheit genommen.
Sie studiert Sonderpädagogik, kümmert sich um Kinder mit Behinderungen und ist in der internationalen Friedensbewegung aktiv. 1984 hilft Rosemarie Höhn mit, in den USA einen Friedensmarsch gegen die Stationierung von Atomwaffen in Deutschland zu organisieren. Ein Marsch, an dem sie zeitweilig auch selber dabei ist. Von der West- bis zur Ostküste.
Die Erkenntnis daraus war, wir müssen eigentlich Amerikaner nach Deutschland einladen, damit sie das vor Ort sehen. Und 1986 war George mit einer Gruppe junger Amerikaner auf einem Friedensmarsch in Süddeutschland. Da haben wir uns getroffen, da haben wir uns kennengelernt.
Noch im gleichen Jahr reist Rosemarie Höhn nach Washington, D.C. und besucht George Mizell während seines Hungerstreiks. Sie ist fasziniert, wie mutig und konsequent er seine Überzeugungen vertritt.
Der kam tatsächlich zum Flughafen, als ich ankam, und war furchtbar abgemagert. Und hat dann tatsächlich noch bis Tag 47 haben die noch weiter gefastet. Das war eine schwere Situation.
Schließlich verlässt George die USA, zieht nach Deutschland, wo die beiden heiraten. Gemeinsam gründen sie das Dorf der Freundschaft in Vietnam. Dort werden Kinder und Kriegsveteranen therapiert, die an Spätfolgen des amerikanischen Krieges leiden.
Es gibt mir das Gefühl, dass aus all dem Grauen etwas Gutes entstanden ist. Was geschehen ist, kann ich nicht rückgängig machen. Ich kann den Kindern ihre Missbildungen nicht nehmen. Ich kann meine toten Freunde nicht wieder zum Leben erwecken. Aber ich kann wenigstens versuchen, diesen Kindern und Veteranen zu helfen. Vor allem, weil sie an dem leiden, was mein Land ihnen angetan hat.
Wie wurde aus einem Mann, der als engagierter Soldat und mit Überzeugung in den Vietnamkrieg zog, ein Pazifist, der bereit war, für den Frieden zu sterben?
George kam aus einer sehr armen Familie, die sich eben auch nicht leisten konnte, ihm eine in USA ja sehr teure Ausbildung zu finanzieren. Das heißt, da war dann eben sehr schnell klar, dass das Militär die Alternative ist, um eine Ausbildung zu kriegen. Sein Vater war schwer krank und war nicht im Zweiten Weltkrieg gewesen. Das heißt, man hat von diesem Sohn erwartet, dass er den Dienst fürs Vaterland macht, den der Vater selber nicht gemacht hat. Das heißt, die Familie hatte auch die Erwartung, dass er zum Militär geht. Und ja, für ihn war es, glaube ich, auch fraglos.
Die ersten Dienstjahre in der Armee absolvierte George Maiso in den Vereinigten Staaten. Er habe diese oft als eine gute Zeit beschrieben, weil es keine Rolle spielte, ob man arm oder reich, schwarz oder weiß war. Zudem kletterte George schnell die Karriereleiter hoch und wurde zu einem kommandierenden Sergeant.
Der war 17, als er zum Militär ging, und seine Eltern mussten für ihn unterschreiben, weil er eigentlich erst mit 18 gehen durfte. Und er hat sie wohl bedrängt, weil er gedacht hat, das ist genau das Richtige. Also George hat es schon auch so beschrieben, dass er gesagt hat, ich habe mich freiwillig gemeldet und ich wusste, wenn ich nach Vietnam gehe, dann will ich auch dahin, wo die Action ist. Und das heißt, er hat sich freiwillig gemeldet, war bei einer schweren mobilen Artillerieeinheit, die die drei größten Geschütze in Südvietnam hatte, und ist in seiner Einsatzzeit im Grund quer durch ganz Südvietnam mit dieser Einheit unterwegs gewesen.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Da ist, glaube ich, ganz entscheidend gewesen, diese Rede von John F. Kennedy: Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Also Kennedy war für George, wie für viele junge Amerikaner damals, diese charismatische Persönlichkeit, die ja inspirierend war und wo er dann eben tatsächlich geglaubt hat, was da erzählt worden ist über Vietnam, nämlich, dass man den Menschen in Südvietnam beistehen muss gegen eine kommunistische Aggression aus dem Norden. Und sich dann eben freiwillig nach Vietnam gemeldet hat.
Im kanadischen Dokumentarfilm von Michelle Mason und in einer deutschen TV-Dokumentarsendung von Timo Mugele und Markus Niehaves erinnert sich George Maiso an diese Zeit. Alle seine Statements in dieser Sendung stammen aus den beiden Filmen. Die verlangsamte Sprache von George ist eine Folge seiner kriegsbedingten Krankheit.
When I went to Vietnam, I knew none of the history of Vietnam.
Als ich nach Vietnam ging, kannte ich die Geschichte dieses Landes nicht. Die USA hatten keine Ahnung davon. Es war von Anfang an eine Katastrophe. Hier zerstören wir genau das Land und töten genau die Menschen, von denen ich dachte, wir würden sie beschützen.
Auf die Frage, wie man einen jungen Menschen zu einem Tötungsinstrument mache, erinnert sich Rosemarie Höhn-Maiso an eine Antwort ihres Mannes.
Also mein Mann hat es oft so beschrieben, dass diese Ausbildung im Grund es erst möglich macht, nämlich dass man die Haare rasiert kriegt, dass man eine Nummer wird, dass man entpersonalisiert wird und dass man ein Feindbild vermittelt kriegt, das sich mit, im Falle von Vietnam, mit bösen Schimpfwörtern kombiniert. Der amerikanische Spruch beim Militär hieß: Yours is not to question why, yours is but to do or die. Also dieses, du stellst gar nicht in Frage, sondern du funktionierst oder du stirbst. Also so hat er es erlebt in seiner Ausbildung. Was ihn immer beschäftigt hat, war diese Situation, dass ihn ein junger Mann namens Wilbur gefragt hatte, ob er ihn heimschicken könnte. Und ich glaube, das hat ihn sein Leben lang belastet.
Around Christmas, I had gotten a young replacement.
In der Weihnachtszeit war ein Einsatz für meine Einheit angesagt, die ich befehligte. Zu meinen Männern gehörte auch ein junger Afroamerikaner aus den Südstaaten. Er hieß Wilbur. Er war gerade mal 20. Er bat mich um ein Gespräch unter vier Augen. Also gingen wir in einen Bunker. Dort fing er an zu reden.
So we went into a bunker and basically, he spoke and I listened. And he told me how his family was also very religious.
Seine Familie sei sehr religiös. Er habe gelernt, es sei falsch zu töten. Ich antwortete ihm: Auch ich komme aus einer christlichen Familie. Auch ich habe gelernt, es ist falsch zu töten. Außer im Krieg. Außer für deine Regierung. Er erwiderte: Nein, so steht das nicht in den Geboten. Da heißt es nicht, du sollst nicht töten außer Kommunisten oder Menschen, die gegen deine Regierung sind. Es heißt, du sollst nicht töten. Punkt. Dann bat er mich, ihn nach Hause in die USA zu schicken. Und ich habe darüber nachgedacht, immer wieder darüber nachgedacht. Es waren ja nicht nur meine Soldaten. Dies waren Freunde. Ja, es waren Freunde. Ich litt sehr wegen all der Freunde, die ich im Kampf verloren hatte. Oder die Arme oder Beine oder beides verloren hatten. Also fragte ich mich, was tun? Schließlich sagte ich zu Wilbur, wir alle würden gern nach Hause gehen. Wir alle haben Angst. Aber ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dich nach Hause zu schicken. Und alle anderen bleiben hier, um zu sterben.
So I told him no.
Also sagte ich nein.
Nur Tage nach diesem Gespräch mit dem jungen Wilbur wird George Miso während eines Angriffs auf seine Einheit schwer verletzt. Gegen seinen Willen wird er zurück in die USA ausgeflogen. Über das Schicksal seiner Männer erfährt er erst Wochen später aus einer Armeezeitschrift.
Painful for me to deal with. I got the word.
Es war mit das Schlimmste, was ich je erlebt hatte. Es fiel mir sehr schwer, damit umzugehen. Ich las in der Zeitschrift Stars and Stripes, dass meine Einheit angegriffen wurde und dass alle meine Männer starben, auch Wilbur.
And they had all been killed.
Da traf ich eine sehr bewusste Entscheidung. Ab jetzt weigere ich mich, Soldat zu sein. Ab jetzt will ich gegen den Krieg protestieren.
To protest the war and to refuse to be a soldier.
George Miso ist der einzige Überlebende seiner Einheit. Er organisiert auf seinem amerikanischen Militärstützpunkt eine Demonstration gegen den Krieg in Vietnam.
Das endete damit, dass er dann vor dem diensthabenden General ganz klar gesagt hat, er geht nicht mehr nach Vietnam, er zieht keine Uniform mehr an, er bildet keine Leute mehr aus. Kriegsgerichtsverhandlungen die endete mit Befehlsverweigerung und Gefängnis. Und seine eigene Familie kam damit überhaupt nicht zurecht.
I have two sisters.
Ich habe zwei Schwestern, die bis heute nicht mit mir reden. Nicht, weil ich so viele Vietnamesen getötet hatte, sondern weil ich mich gegen den Krieg gewendet habe und meine Karriere beim Militär aufgegeben habe, weil ich kein Held sein wollte und meine Orden zurückgegeben hatte.
Es gab für diese Vietnamzeit zu Urkunden des Präsidenten und George war mal so wütend, dass er im Streitgespräch mit seinem Vater diese Dinger zerrissen hat und ihm auf den Tisch geknallt hat. Und zu seinem Vater gesagt hat, du hättest damit zurechtkommen können, wenn ich im Sarg heimgekommen wäre. Hauptsache die amerikanische Flagge wäre drauf gewesen. Hat die Dinger zerrissen, hat sie ihm auf den Tisch geknallt und ist gegangen. Und er sagte viele Jahre später zu mir, das Traurigste für ihn war, als er zurückkam und sein Vater im Rollstuhl am Küchentisch saß und mit Tesafilm diese Dinger wieder zusammengeklebt hat. Also die Familie ist, glaube ich, nicht gut damit zurechtgekommen, dass dieser schwer traumatisierte junge Mann zurückkam und keiner hören wollte, was er zu erzählen hatte.
Eine Waffe, die im Vietnamkrieg eingesetzt wurde, brachte besonders viel Unheil. Bis heute. Agent Orange. Ein dioxinhaltiges Pflanzengift, mit dem die USA und ihre Alliierten Wälder vernichteten, um dem Feind die Deckung zu nehmen. Agent Orange und andere Herbizide zerstörten zudem Reisfelder und damit Nahrungsgrundlagen der Menschen.
George hat Agent Orange abbekommen, das aus Flugzeugen gesprüht worden ist. Er hat oft erzählt, sie haben auf Boden geschlafen, wo vorher gesprüht worden ist. Sie haben das Wasser getrunken, wo vorher gesprüht worden ist. Sie haben Dinge gegessen, wo natürlich die Flugzeuge vorher drüber geflogen waren. Also er war natürlich in Kontakt mit Agent Orange, wie alle anderen Bodentruppen und alle Südvietnamesen und Zivilisten, die da unterwegs waren, genauso.
Das Dioxin, das in Agent Orange enthalten ist, schädigt das Erbgut über Generationen. Das vietnamesische Rote Kreuz schätzt, dass im Land etwa 1 Million Menschen leben, die wegen dieser Chemiewaffe krank oder behindert sind. Darunter 150.000 Kinder, die seit Kriegsende 1975 behindert geboren worden sind. Agent Orange-Opfer wurden auch Armeeangehörige aus Australien, Neuseeland, Südkorea und vor allem aus den USA, die im Krieg in Vietnam waren. Unter ihnen George Miso. Im Dokumentarfilm sagt er:
We had no idea.
Wir hatten keine Ahnung, was sie sprühten. Mir wurde gesagt, es sei ein Mückenspray, also harmlos. Also mach dir keine Sorgen.
Don't worry about it.
Dann hat man irgendwann gesagt, es ist ein Entlaubungsgift, aber es ist überhaupt völlig schadensfrei für Menschen und Tiere und entlaubt die Bäume, sodass man die Nahrungsmittelvorräte des Feindes vernichten kann, dass man den Feind überhaupt sehen kann in diesem dichten Dschungel. Das heißt, die Soldaten selber, die gekämpft haben, haben eine unrichtige Information erhalten.
In my case in 74,
ich bekam im Jahr 1974 plötzlich diesen starken Ausschlag. Ich wurde fast wahnsinnig. Mein Fieber stieg auf 40 Grad. Letztlich kennen wir die Gründe nicht, aber etwas tötet das Immunsystem. Da kam der erste Verdacht, dass es Agent Orange sein könnte.
Agent Orange.
Er hat chronische Schmerzen gehabt, also er hat immer Schmerzen gehabt, vor allem Gelenkschmerzen, also war im Grunde auch durch dieses nicht mehr schlafen können und den Dauerschmerz sehr eingeschränkt. Er hatte jede Nacht Albträume, der hat nie länger wie 2-3 Stunden am Stück geschlafen. Und wenn ich dann gefragt habe, was hast du denn geträumt, dann kam oft, das möchtest du gar nicht wissen.
Heute listet die amerikanische Armee Dutzende von Agent Orange-bedingten Krankheiten und Behinderungen auf. Darunter viele Krebsarten, aber auch Parkinson, schwerste Missbildungen, Zerstörung des Immunsystems. So wie bei George Miso. Das offizielle Washington leugnet aber bis heute einen direkten Zusammenhang zwischen dem hochgiftigen Herbizid von damals und diesen Gesundheitsschäden. Gleichwohl unterstützen die USA ihre eigenen geschädigten Veteranen, jedoch nicht die vietnamesischen. Denn dies käme aus Sicht der Vereinigten Staaten einer Schuldanerkennung gleich.
Wie bei ganz vielen Menschen, die davon betroffen sind, hat er ein völlig kaputtes Immunsystem gehabt. Das Immunsystem hat einfach nicht mehr richtig funktioniert. George hatte 2 Herzinfarkte gehabt, 2 große Herzoperationen und hat im Grunde ja, jeden Infekt, den man irgendwo kriegen konnte, sofort gekriegt, weil das Immunsystem einfach nicht mehr reagieren konnte und ist letztendlich auch daran verstorben.
George Miso stirbt an den Spätfolgen von Agent Orange am 18. März 2002 im Alter von 56 Jahren. Rosemarie und er hatten 10 gemeinsame Jahre. Jahre, in denen sie gemeinsam auch das Dorf der Freundschaft in Vietnam aufbauten.
We're part of a universal family and a family.
Wir sind alle Teil einer großen Familie. Eine Familie hasst sich nicht, tötet sich nicht gegenseitig, schaut nicht zu, wie ein Familienmitglied verhungert. Das Dorf der Freundschaft zeigt, dass Feinde trotz großer Unterschiede zu Freunden werden können.
1998 wird das Dorf der Freundschaft eröffnet. Ein paar Kilometer von der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi entfernt. Heute stehen 13 Gebäude. Darunter Wohnhäuser, eine Schule, eine Klinik mit therapeutischen Angeboten. Bis heute sind dort rund 600 behinderte Kinder behandelt worden. Wenn immer möglich, bekommen diese jungen Menschen eine Berufsbildung. Das Dorf der Freundschaft ist auch der Ort, wo bisher etwa 7000 vietnamesische Kriegsveteranen eine medizinische Behandlung bekommen haben. Finanziert wird das Dorf der Freundschaft mit Spenden aus Deutschland, den USA, Frankreich und anderen Ländern sowie maßgeblich vom vietnamesischen Staat. Eindrücklich ist jene Episode mit dem nordvietnamesischen General San Wan Quan. Er war damals beim Aufbau des Dorfes der Freundschaft der Abgesandte der Regierung in Hanoi und der direkte Projektpartner von George und Rosie Miso. Was die beiden erst später erfahren: General San Wan Quan befehligte im Krieg jenen Angriff auf die Einheit von George Miso, bei dem alle seine Männer ums Leben kamen.
Also es waren im Grunde direkt die früheren Feinde, die sich da gegenüberstanden in der Zusammenarbeit für dieses Dorf der Freundschaft. Und ich habe das ganz eindrücklich in Erinnerung, wie wir dann als Familie 1992 das erste Mal da waren und General Tran Van Quang unseren 4-jährigen Sohn auf dem Arm hat und behandelt wie sein Enkelkind, wo ganz viel Nähe und menschliche Verbundenheit da war.
Der damals 4-jährige Sohn Mike ist heute 33 Jahre alt. Mike ist das einzige Kind von Rosemarie Höhn-Meisow und ihrem Mann George. Die Geschichte seines Vaters war nicht immer einfach für ihn.
Natürlich hat er ihn das unheimlich geprägt, diese Art der Traumatisierung vom Vater. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Urlaub in den USA, der an und für sich total schön war irgendwie. Da waren wir mit dem Wohnmobil unterwegs und haben uns verschiedene Nationalparks angeschaut. Und da ging es meinem Vater aber psychisch relativ schlecht und er hatte viele so Triggermomente von irgendwelcher Paranoia angefangen. Da wurden wir verfolgt oder Menschen in Gebüschen, die nicht da waren. Also das war irgendwie so eine ganz krasse Phase bei ihm. Und die hat mich schon, ja, ich will jetzt nicht sagen verstört, aber es war schon irgendwie schwierig, damit umzugehen, warum der Papa da jetzt irgendwie so merkwürdig ist in bestimmten Momenten oder Situationen. Und das gab es so immer mal wieder. Da gab es bessere Phasen, da gab es schlechtere Phasen. Und das war, ja, natürlich prägt einen schon irgendwie so.
Mike, früher Grafikdesigner und seit kurzem Bestatter, sagt, die Endlichkeit des Lebens sei schon in seiner Kindheit stets gegenwärtig gewesen.
Also ich kann mich an einen Moment erinnern, wo wir ziemlich exakt hier saßen mit meinem Vater und er mir ganz deutlich gesagt hat, ich werde bald sterben. Ich bin krank. Und da war ich, weiß ich nicht, 11, 12. Also ich war ja von frühester Kindheit an immer bei irgendwelchen Ärzten, in irgendwelchen Krankenhäusern und es war einfach ein immer präsentes Thema bei uns. Und dadurch war das dann schon da und das Verständnis dafür, was das bedeutet, ja. Also er war ein sehr, sehr stiller Mann und sehr zurückgezogener Mann, aber trotzdem wahnsinnig präsent. So, das finde ich, wenn ich so zurückdenke an ihn, ist das immer irgendwie da, dieses Gefühl so, der... Der saß im Raum irgendwo ganz hinten und hat trotzdem den Raum gefüllt. Das beschreibt, glaube ich, so diese Art, die er hatte, ganz gut.
Es gibt ein altes jüdisches Sprichwort. Wer einen Menschen rettet, rettet die Welt. Und ich weiß, dass wir gemeinsam die Zerstörung dieses Planeten stoppen können. Ich glaube wirklich an das, was Gandhi gesagt hat. Dass das Böse nur existieren kann, wenn gute Menschen nichts tun. Du, meine Kirche, du sagtest mir, es ist falsch zu töten, außer im Krieg. Ihr, meine Lehrer, ihr sagtet mir, es ist falsch zu töten, außer im Krieg. Ihr, mein Vater, meine Mutter, ihr sagtet mir, es ist falsch zu töten, außer im Krieg. Ihr, meine Freunde, sagtet mir, es ist falsch zu töten, außer im Krieg. Du, mein Land, sagtest mir, es ist falsch zu töten, außer im Krieg. Ihr schicktet mich in den Krieg, um zu töten. Und als ich keine Wahl hatte, sagtet ihr mir, ich sei im Unrecht, weil ich das tat, was ihr verlangt habt. Aber jetzt weiß ich, ihr hattet Unrecht. Und jetzt, meine Kirche, meine Eltern, meine Lehrer, meine Regierung, will ich euch sagen, es ist falsch zu töten. Punkt. Das müsst ihr lernen. Genauso, wie ich es lernen musste. George Meisow.